freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf und ich freue mich auch, dass ich meine Predigt nochmal halten darf und euch vielleicht auch was Neues erzählen darf und euch mit reinnehmen darf. Ich habe heute zu Beginn ein Märchenbuch dabei. Ich weiß nicht, wer von euch das alles kennt. Einige vielleicht. Ich kenne das ziemlich gut. Ich habe da früher ziemlich viel drin gelesen mit meinen Eltern. Meine Eltern haben mir da richtig viel von vorgelesen und das sind ein paar verstörende Geschichten dabei. Vielleicht auch Geschichten, die man als Kind irgendwie noch nicht versteht, vielleicht auch als Erwachsener immer noch nicht. Aber diese Geschichten, die mir als Kinder erzählt wurden oder die euch vielleicht auch als Kinder erzählt wurden und die ihr vielleicht auch euren Kindern erzählt habt oder noch erzählt, die haben immer irgendeine Moral, die haben immer irgendeinen Kern, um den es eigentlich gehen soll. Und bei einem Märchen ist zum Beispiel so, da wird immer ganz viel erzählt, auch drumherum. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten, Personen, es gibt manchmal Tiere, es gibt viele unterschiedliche Begebenheiten. Aber es zielt immer auf eine Sache ab. Und ein Märchen ist was, wo der Autor möchte, dass wenn man das liest, dass man was lernt daraus. Da wird was gelehrt, da wird vielleicht eine Alltagsweisheit gelehrt oder irgendwas, was total selbstverständlich ist, was normal ist, was man einfach lernen sollte, auch als Kind und vielleicht auch noch als Erwachsener. Und wenn wir das lesen, müssen wir ganz viele Sachen einfach so außer Acht lassen und uns auf eine wichtige Sache konzentrieren. Und ich habe mir angeschaut, wie Jesus Geschichten erzählt hat. Und Jesus hat in der Bibel auch Geschichten erzählt und wir nennen das Gleichnisse heute. Und das sind Geschichten, wie bei den Kindergeschichten, wo ganz viel passiert. Da passieren ganz viele Sachen drumherum, es wird viel erzählt, es sind meistens viele Personen dabei, es wird viele Kleinigkeiten irgendwie erzählt und es gibt immer einen aussagekräftigen Kern, um das drumherum so diese ganze Geschichte aufgebaut ist. Und zum damaligen Zeitpunkt war das völlig normal, Geschichten zu erzählen. Auch die Rabbiner, also die Gelehrten und die Lehrer haben Geschichten erzählt, um Wahrheiten zu verpacken, um Weisheiten weiterzugeben. Die waren ganz oft bildlich dargestellt, alltagsnah, so dass die Menschen es einfach gut verstehen und auch schnell da was mit anfangen können. Und auch Jesus hat die Methode verwendet, um seine Wahrheiten zu verpacken, einfach verständlich für die Menschen, bildlich, eine Alltagssituation, eine Situation, die völlig normal war. Und wieso hat er das gemacht? Er hat das gemacht, damit Menschen, die bereit waren, seine Wahrheiten zu verstehen, dass die das besser verstehen und auch, dass Menschen, die die Wahrheit sowieso nicht hören wollen oder die sowieso ablehnen würden, die Wahrheit auch nicht gleich verstehen würden und da auch mal ein bisschen nachgraben darf und ein bisschen entdecken darf, was Jesus mit einer Geschichte eigentlich gemeint hat. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in ein Gleichnis, das ich mir ausgesucht habe, wo, wenn man es erst einmal drüber liest oder wo ich wieder drüber gelesen habe, gleich der Gedanke an Egoismus kam oder ich mir überlegt habe, okay, ist das irgendwie Egoismus? Geht es da um Egoismus? Geht es da um Nächstenliebe? Geht es da irgendwie um, wie die Menschen miteinander umgehen? Und ich möchte euch mit hineinnehmen, gucken, ob es tatsächlich um Egoismus geht in dieser Geschichte oder um was Jesus da einfach erzählen wollte, was der Kern von dieser Geschichte ist. Und ihr dürft gern mit mir mitlesen. Der Text ist vorne dran und da lese ich aus Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurden die Türen geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Das ist der Text, um den es heute gehen soll. Und ich habe mich gefragt, was brauchen wir, um dieses Gleichnis zu verstehen? Was brauchen wir an Informationen, die für die Menschen damals vielleicht selbstverständlich waren, diese Situation, die Menschen damals gut gekannt haben, was brauchen wir heute, um zu verstehen, was Jesus da eigentlich uns sagen möchte. Und für die Menschen damals war diese Situation, dass der Bräutigam kommt, dass er vielleicht auch zu spät kam und sie losging, um die Hochzeit zu feiern, war eine alltägliche Begebenheit. Und ich möchte auf ein paar Begriffe nochmal näher eingehen, damit wir das auch besser verstehen, um was in dem Gleichnis geht. Und zwar waren Hochzeiten damals ein riesengroßes Ereignis. Das war so groß, dass sogar die Rabbiner und die Gelehrten gesagt haben, wenn du gerade dabei bist, das Gesetz zu studieren oder Bibel zu lesen oder irgendwas zu machen, lass alles stehen und liegen und geh zu dieser Hochzeit, geh zu dem Brautpaar und beglückwünsch es. Und so haben das die Dorfbewohner damals gemacht, die haben alles stehen und liegen gelassen und sind aus ihren Häusern rausgegangen und haben dem Brautpaar einfach ihre Glückwünsche gesagt. Und das Paar hat immer den allerlängsten Weg gewählt, um zu laufen, damit es die meisten Glückwünsche irgendwie mitbekommt. Und die meisten Menschen ihnen einfach ihre Glückwünsche sagen dürfen. Und in der jüdischen Sitte war es auch Brauch, dass das Brautpaar nicht verreist ist nach der Hochzeit, so wie wir das kennen, dass man in die Flitterwochen fährt oder Urlaub macht, so, sondern es war Brauch, dass die Hochzeit eine Woche lang gefeiert wurde. Das heißt, eine Woche lang gab es ein Riesenfest, wo die meisten Freunde, auserkorene Freunde einfach zu Besuch waren und wo alle zusammen gefeiert haben. Und diese eine Woche war so die schönste Woche im Leben von dem Brautpaar. Es war die schönste Woche, wo sie auch behandelt wurden, als wären sie die Größten, als wären sie ja einfach was ganz Besonderes. Und zu diesen Festlichkeiten, zu diesem Hochzeitsfest, da hatten nur Leute Zutritt, die auch eingeladen wurden. Ähnlich wie wir das heute vielleicht bei Hochzeiten kennen. Ich darf kommen, wenn ich eine Einladung habe. Wenn ich keine Einladung habe, dann ja. Und was noch wichtig ist, zu spät kommende Leute, also die, die nach dem Bräutigam kamen, die wurden nicht mehr reingelassen. Also wenn die Tür einmal zu war, dann mussten alle, die zu spät kamen, draußen bleiben und die durften nicht mehr mit rein. Und was ich noch sehr interessant finde, ist, dass der Bräutigam immer unangemeldet kommt. Der Bräutigam kommt nicht, so wie bei uns heute, dass er hier steht und auf seine Braut wartet, sondern da war es ganz genau andersrum. Die Braut hat gewartet mit ihrem Gefolge zu Hause, bis der Bräutigam kommt. Und es war das Größte, wenn der Bräutigam das schafft, seine Braut zu überraschen und sie eben nicht weiß, wann genau er kommt. Und dadurch kann es auch sein, dass es mitten in der Nacht passiert, dass der Bräutigam kommt und seine Braut quasi mitnimmt. Und dieses Gefolge, die Leute, die mit der Braut gewartet haben, das waren die Brautjungfern. Da gehören diese Brautjungfern dazu, indem in dem Gleichnis erzählt wird. Und in dem Gleichnis wird direkt im zweiten Vers werden die Brautjungfern vorgestellt, und zwar als 5 törichte und 5 kluge Brautjungfern. Und zwar steht da, wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Heißt, die Törichten haben nur ihre Fackeln mitgenommen und die Klugen haben daran gedacht, noch ein bisschen Öl mitzunehmen. Und ich habe mich gefragt, wieso wird ganz am Anfang im zweiten Vers schon diese Unterscheidung gemacht, dass die einen klug sind und die anderen dumm, töricht. Wieso wird es schon von Anfang an gemacht und nicht erst, als die nicht mehr zur Tür reingekommen sind, als sie unterwegs waren? Oder wieso waren nicht alle töricht, weil sie geschlafen haben? Wieso wird es schon von Anfang an gemacht? Und dazu gehört dieser Kontext, den ich gerade erzählt habe. Die Brautjungfern, die warten mit der Braut, bis der Bräutigam kommt. Keiner weiß, wann das passieren kann. Das kann zu jeder beliebigen Uhrzeit passieren, auch mitten in der Nacht. Und deshalb mussten die sich ständig bereithalten, dass der Bräutigam einfach kommen konnte und seine Braut mitnimmt. Und was noch wichtig ist, dass zur damaligen Zeit gab es keine Laternen, so wie wir das heute kennen, auf den Straßen. Da ist nicht alles hell. Das heißt, wenn der Bräutigam bei Nacht kommt, braucht man Licht, damit man was sieht und weiß, wo man hinläuft. Und es war üblich, dass wenn ich aus dem Haus gehe, nehme ich meine Fackel mit und ich nehme noch ein Gefäß mit, in dem Öl drin ist, in dem Ersatzöl drin ist, falls meine Fackel ausgeht. Weil diese Fackeln nicht ewig gebrannt haben und wenn die nicht wussten, wann der Bräutigam kommt, war das absolut notwendig, dass dieses Öl mitgenommen wird. Und wenn wir das wissen, sehen wir, dass diese törichten Jungfrauen, die törichten Brautjungfern nicht dumm oder als töricht vorgestellt werden, weil sie irgendwie verschlafen hätten oder weil sie den Bräutigam verpasst haben, sondern weil sie losgehen mussten, um was zu kaufen, das total wichtig war und das essentiell war für diese Aufgabe, die sie als Brautjungfern hatten. Das war was Selbstverständliches für diese Zeit, das einfach mitgenommen wurde, wenn ich das Haus verlasse, so wie wir vielleicht unseren Haustürschlüssel mitnehmen. Das war völlig normal und es war töricht und dumm, dieses Öl einfach zu Hause stehen zu lassen und nicht mitzunehmen. Und das bringt mich heute zu meinem ersten Punkt von der Predigt. Und zwar gehen wir ans Ende von dem Text, und das sagt, steht in Vers 12, sagt der Bräutigam: Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Und für die einen Jungfrauen war das Öl so der Schlüssel zum Hochzeitsfest und der Schlüssel, wieso sie mitgehen durften. Und für die fünf Törichten war das Öl das, wo sie nicht mitgehen durften. Es war der Grund dafür, wieso der Bräutigam als sie nicht mitgenommen hat oder wieso sie nicht da waren, als der Bräutigam kam. Heißt, das Öl hat den einen Eintritt ermöglicht und den anderen den Eintritt quasi verweigert, versperrt. Und scheinbar konnte dieses Öl auch nicht geteilt werden. Die Brautjungfern, die fünf Klugen sagen, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Und als ich diesen Vers gelesen habe, dachte ich mir, also es heißt doch für uns Christen immer, wir sollen teilen und wir sollen füreinander da sein, wir sollen uns gegenseitig helfen. Ist das nicht irgendwie total egoistisch, dass diese Brautjungfern sagen, nee, wir behalten unser Öl, weil das reicht sonst für niemanden. Ich behalte mein Öl und du kannst gucken, ja, wie du rumkommst. Geh doch und kauf dir irgendwo was. Als ich das zum ersten Mal wieder gelesen habe, dachte ich, wie egoistisch eigentlich. Und da habe ich mich gefragt, hey Jesus, was möchtest du mir jetzt mit diesem Gleichnis eigentlich sagen? Was möchtest du uns heute sagen mit diesem Gleichnis? Und was sollten damals die Jünger schon mitnehmen, als Jesus das erzählt hat? Und da kam die Frage für mich auf, was ist für mich persönlich, für uns so wichtig, dass wir es dabei haben müssen, wenn Jesus wiederkommt, dass er sagt, ich kenne dich, ich nehme dich mit. Was ist so wichtig, dass ich das dabei haben muss? Und dass ich darauf achten muss, dass ich das immer dabei habe. Bei den Brautjungfern war das Öl. Und für uns ist das meine ganz persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist meine Freundschaft mit Jesus. Das ist meine Freundschaft, die niemand anderes für mich mit Jesus leben kann. Das muss ich selber machen. Ich muss selber eine Freundschaft, eine Beziehung mit Jesus haben. Genauso wie wir das untereinander auch machen. Genauso wie wir untereinander Freundschaften miteinander haben. Niemand anderes kann für mich für jemand anderen oder mit jemand anderem befreundet sein. Das muss ich selber tun und muss selber was dafür tun. Und ich kann mir meine Beziehung und meine Freundschaft mit Jesus auch nicht in letzter Minute irgendwo einkaufen. Ich kann nicht, wenn ich weiß, Jesus kommt irgendwo hin, rennen und bei einem Kaufmann mir diese Beziehung mit Jesus kaufen. Um das deutlicher zu machen, habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Wenn ich mich am Tag von meiner Prüfung anfange, auf meine Prüfung vorzubereiten, geht es wahrscheinlich in die Hose. Oder wenn die Hauptrolle von einem Theater an dem Tag, an dem es die Hauptrolle spielen soll, anfängt, seinen Text auswendig zu lernen, wird es vermutlich auch nicht funktionieren. Und ich glaube, es gibt Dinge, für die kann es kurz vor knapp einfach zu spät sein. Für die ist wichtig, dass wir jetzt schon was tun. Und das Öl konnte scheinbar auch nicht irgendwie ausgeliehen werden bei den Brautjungfern, genauso wenig wie ich meinen Charakter und mein Wesen jemandem anderen ausleihen kann. Oder wie ich von jemand von euch euren Charakter, euer Wesen für irgendwas ausleihen kann. Und ich kann nicht von jemandem Beziehung zu Jesus einfach profitieren. Ich kann das nicht nur nehmen, was jemand anderes vielleicht angesammelt hat, wo jemand anderes Zeit in seine Beziehung zu Jesus investiert hat. Weil ich glaube, es gibt Sachen, die jeder von uns selber tun muss und auch tun darf. Und trotzdem können wir irgendwie diese Beziehung zu Jesus nicht durch Bibel lesen oder beten oder ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde oder was euch immer euch vielleicht einfällt. Wir können uns das nicht erarbeiten, wir können uns das nicht erkaufen. Kann ich sagen, ich setze mich jeden Morgen eine Stunde hin und lese in der Bibel und dann habe ich eine Freundschaft mit Jesus. Oder ich erzähle Jesus immer nur, wie es mir geht und dann habe ich eine Freundschaft mit ihm. Das funktioniert so nicht. Habe ich mir gefragt, okay, wie funktioniert es dann? Ich weiß nicht, ob es dir jetzt auch so geht, dass du dich fragst, okay, was mache ich dann? Und reicht mein Öl überhaupt aus? Reicht diese Freundschaft überhaupt aus, wenn Jesus wiederkommt, dass er sagt, hey, ich kenne dich und ich darf mitgehen? Und da möchte ich dir antworten mit Versen von Paulus, die er im Römerbrief geschrieben hat. Und da schreibt er, dass du in dem Moment in Gottes Familie adoptiert wirst, wenn du Jesus als deinen Herrn und deinen Retter anerkennst. Wenn du bekennst, dass Jesus dein Herr und dein Retter ist, dann wird Gott dein Vater, dann bist du in Gottes Familie aufgenommen. Und weiter schreibt Paulus in Römer 8, 38 und 39, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich möchte euch das als Zuspruch und als Ermutigung mitgeben. Unsere Liebe, die Liebe, die Jesus für uns hat, die wird nicht ausgehen. Unser Öl wird ausreichen, wenn Jesus wiederkommt. Und was bedeutet das jetzt für mich konkret, wenn ich weiß, es geht um das Öl, es geht um meine Beziehung zu Jesus? Das bedeutet, dass ich meine Beziehung zu Jesus auch niemand überstülpen kann. Wenn ich mir die bei niemand ausleihen kann, kann ich auch niemandem meine Beziehung abgeben. Aber ich kann von meiner Beziehung zu Jesus erzählen. Und ich kann von meiner Beziehung und meinen Begegnungen und das, was ich mit Jesus erlebe, einfach erzählen. Und das ist auch unser Auftrag, den Jesus uns in der Bibel gibt. Wir sollen gehen und wir sollen zu Jüngern machen. Wir sollen von ihm erzählen. Wir sollen erzählen, was wir mit ihm erleben. Wir sollen für Menschen beten, ob die vor uns sitzen und wir können für sie beten oder wenn wir sie einfach im Gebet mittragen. Und ich merke das auf meiner Arbeitsstelle. Ich habe Kollegen, die nichts von Jesus wissen oder die es nicht kennen und vielleicht auch nicht kennen wollen. Und es tut mir weh, weil ich weiß, Jesus ist so gut und ihr braucht Jesus so arg und es wird eurer Familie, es ist einfach das Beste für euch. Aber ich kann niemandem einen Sack überstülpen und sagen, du machst es jetzt einfach, weil ich das sag. Weil das ist eine Entscheidung, die jeder selber treffen muss. Und trotzdem kann ich auf meiner Arbeitsstelle von Jesus erzählen, ich kann von meiner Gemeinde erzählen, ich kann erzählen, was ich mit Jesus erlebe. Ich kann für sie beten, ich kann auch anbieten, für sie zu beten. Aber diese Entscheidung für Jesus, die muss im Endeffekt jeder selber treffen. Und Jesus sehnt sich so sehr danach, dass jeder Mensch das einfach begreift und ergreift, diese Entscheidung für ihn und das sein Öl einfach anzunehmen, eine Beziehung mit ihm zu haben. Und es gilt nicht nur für mich oder für uns, wie wir hier sitzen, sondern es gilt für jeden Menschen auf dieser Erde. Jesus wünscht sich Beziehung zu jedem Einzelnen. Und ich habe einen Satz, den ich euch gerne mitgeben möchte. Und der heißt, sei wachsam, denn Jesus wünscht sich Beziehung zu dir. Jesus wünscht sich Beziehung zu dir. Und am Ende vom Gleichnis sagt Jesus, eigentlich seid wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Und ich seid wachsam, das kommt ein paar Mal im Neuen Testament vor. Und ich habe mich gefragt, was mache ich jetzt damit? Was bedeutet wachsam sein? Bedeutet das, ich muss die ganze Zeit hinsitzen und Bibel lesen und beten? Bedeutet es, ich darf keinen Fehler mehr machen oder ich muss irgendwie Angst haben, was da kommt, wenn Jesus jetzt wiederkommt? Wie sieht es aus? Geht die Welt dann irgendwie unter oder wie wird es sein? Muss ich die ganze Zeit Ausschau halten? Muss ich Angst haben, dass ich ihn vielleicht verpasse und alle plötzlich weg sind, nur noch ich hier bin? Und ich glaube, das ist nicht der Punkt, sondern Jesus wünscht sich, dass wir einfach bereit sind, wenn er wiederkommt. Und wann er wiederkommt, das scheint er selber gar nicht so richtig zu wissen, weil er sagt, er redet im Gleichnis nur vom Menschensohn. Und ein paar Verse vor dem Gleichnis sagt Jesus auch, von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und das stellt Jesus klar, nur der Vater weiß, wann Jesus wiederkommen wird. Aber Jesus stellt auch in ein paar Versen danach klar, wir werden das mitbekommen, wenn Jesus wiederkommt. Es wird keinen Menschen geben, der nicht mitbekommt, wenn Jesus zurück auf diese Erde kommt. Und Jesus erzählt, dass die Sterne vom Himmel fallen werden, wenn er wiederkommt. Er erzählt, dass es sein wird, wie ein Blitz von Osten nach Westen aufleuchtet über den ganzen Himmel. Er erzählt, dass die Sonne sich verfinstern wird und dass es so gewiss ist, dass es so sicher ist, wie wenn irgendwo ein totes Tier liegt und die Tiere sich da drauf stürzen. Es ist so, dass wir das nicht verpassen können, wenn Jesus wieder auf diese Erde zurückkommt. Und es entspannt mich, weil ich weiß, ich werde es mitbekommen, wenn Jesus wiederkommt. Und ich bin bereit. Ich darf bereit sein und sagen, ja, Jesus, ich kenne dich, du bist mein Retter. Und ich bin bereit, wenn du wiederkommst. Und wie wird es Wiederkommen mit Jesus beschrieben? In dem Gleichnis wird es wie eine Hochzeit beschrieben. Und auch damit verglichen. Und in der Bibel wird die Gemeinde, also wir, als Braut bezeichnet. Wir sind die Braut, die wartet, dass Jesus kommt. Dass Jesus, der Bräutigam, kommt und uns abholt. Das bedeutet, unser ganzes Leben, alles, was wir hier auf der Erde haben, läuft im Endeffekt auf dieses Hochzeitsfest mit Jesus zu. Es läuft auf dieses Hochzeitsfest zu, das das Beste ist, was es gibt. Das Beste, was es damals für die Menschen war, diese Woche zu feiern und dieses Fest mit Jesus zu feiern. Heißt, wir dürfen uns auf diesen Tag freuen. Wir dürfen uns darauf freuen, wenn Jesus wiederkommt. Und Jesus kennt uns und er kennt unsere Sorgen und er weiß auch ganz genau, wie wir uns jetzt gerade fühlen, ob wir denken, kann ich noch ein bisschen wegbleiben oder komm jetzt. Aber wir dürfen ohne Sorge sein, weil unser Öl wird nicht ausgehen, wenn wir Jesus als unseren Retter bekennen. Auch wenn die ganze Welt irgendwie den Bach runtergeht und alles nicht so läuft, wie wir uns das vielleicht vorstellen, Jesus wird wiederkommen und wir dürfen uns darauf freuen. Das heißt, was bedeutet dieses Gleichnis jetzt für uns? Ganz praktisch und konkret. Es geht darum, in dem Gleichnis zu wissen, was wir brauchen, wenn Jesus wiederkommt. Und was wir brauchen, ist das Öl. Das ist deine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist das Bekenntnis, dass Jesus für dich der Retter ist. Und Jesus spricht in Johannes 14, Vers 6: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand kommt zum Vater als durch Jesus. Und das möchte ich ja euch einfach mitgeben. Wir kommen nicht zum Vater, wenn wir nicht eine Entscheidung für Jesus treffen und bekennen, dass Jesus unser Retter ist. Und ihr merkt, in dem Gleichnis geht es gar nicht so sehr um Nächstenliebe, um christliche Nächstenliebe oder um Egoismus oder ob es vielleicht gesunden Egoismus geht. Solche Dinge, die man am Anfang vielleicht denkt, wenn man zum ersten Mal das Gleichnis liest. Ja, sondern man sieht, wie sich dieser Egoismus auflöst und es da gar nicht mehr drum geht, sondern es darum geht, um dich und um Jesus. Es geht nur um dich und um Jesus. Und christliche Nächstenliebe, miteinander zu teilen und so, das ist wichtig und das sind Grundsätze unseres Glaubens. Das ist Punkt, das ist Fakt. Aber in diesem Gleichnis geht es nicht darum. Es geht darum, wie sieht es mit deiner Beziehung zu Jesus aus? Hast du eine Entscheidung für Jesus getroffen? Und sagt Jesus, hey, ich kenne dich, weil ich weiß, dass du mich bekannt hast. Dass du sagst, ja, du bist mein Retter. Und ich möchte euch zum Schluss das Gleichnis nochmal in meinen eigenen Worten vorlesen und lade euch einfach ein, zuzuhören und es einfach mal auf euch wirken zu lassen. Wenn Jesus kommt, wird es mit den Menschen sein wie mit Törichten und Klugen. Die Törichten gingen Jesus zwar entgegen, hatten aber keine Beziehung zu ihm. Die Klugen dagegen liefen Jesus entgegen und hatten auch an eine Beziehung zu ihm gedacht. Als sich nun die Ankunft von Jesus aber verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Jesus kommt, geht ihm entgegen. Die Menschen wachten alle auf und machten sich daran, loszugehen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurer Beziehung ab, er wird uns sonst nicht erkennen. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um eine Beziehung zu Jesus zu kaufen, kam Jesus. Die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurden die Türen geschlossen. Später kamen auch die anderen Menschen und riefen: Herr, Herr, mach uns auf. Doch Jesus antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Für mich jetzt das Gleichnis total deutlich gemacht, um was geht es eigentlich. Es geht um das Öl, es geht um deine Beziehung mit Jesus. Und den Satz, den ich dir gern mitgeben möchte heute Morgen ist: Sei wachsam, denn Jesus wünscht sich eine Beziehung mit dir. Er wünscht sich nicht nur eine Beziehung zu dir, sondern er wünscht sich eine Beziehung mit dir, gemeinsam mit dir. Amen.